Servus, alle Let's Talk Gitarre-Zuhörer. Heute mal ein etwas anderes Intro, denn der liebe Justin ist heute unterwegs auf Tour. Und deswegen sind versammelt zum einen der
Robin.
Hey. Servus Robin, grüß dich. Schön, dich zu sehen.
Wir halten die Stange hier.
Wir halten die Stange, genau. Es muss weitergehen. Es muss weitergehen. Kurz vor der Summit haben wir uns überlegt, wir geben nochmal ein bisschen Gas.
Ja.
Und worüber reden wir denn heute, Robin?
Ich hatte irgendwas mir aufgeschrieben mit Captures und Tone-Ex-Update und vielleicht auch kleinen Geräten, die so Captures abspielen. Das ist doch mal ein schönes Thema, über das man reden kann. Vor allem, weil das
Dschungel.
Update ja
schöner
wirklich.
Vor allem.
Ja, weil das genau. Update ja auch wirklich Verbesserungen mit sich bringt vom Tone-Ex und da können wir echt mal drüber sprechen.
Genau, lass uns da ruhig mal einsteigen. Tone-Ex, da gab es jetzt im September, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, ich meine, es war so Anfang September. Ne? Anfang September gab es ein sehr schönes Update. Ich wusste zum Glück schon vorher davon, habe davon vorher erfahren.
Ich quasi nicht.
Beta-Tester, du nicht.
Er hat mir nichts verraten.
Natürlich nicht, nein, es sollte geheim bleiben.
Das ist gemein.
Und ich habe dann gedacht, okay, da kommt wieder irgendein Update und kommen vielleicht ein paar neue Effekte oder so. Aber nein, es war tatsächlich so, dass die Modeling-Unit, nennen wir es mal Modeling-Unit, also der eigentliche Modeler, der die Sounds umwandelt, quasi in digitaler Form, dass der halt bearbeitet wurde.
Ja, also für die Leute, die es nicht wissen, Tone-Ex, genau. Die Software besteht aus drei Teilen, beziehungsweise aus drei Softwarepaketen. Das war früher All-in-One, jetzt haben die es auseinandergenommen quasi nach und nach. Und ich glaube, beim letzten Update wurde diese Verbindung zu den Pedals ein bisschen optimiert in der eigenen Software. Das heißt, eine Verwaltungssoftware dafür. Und ja, jetzt haben die nochmal an dieser Capture-Software geschraubt, ne?
Genau. Lass uns noch kurz von dem letzten Update. Es war ja vorher so bei Tone-Ex, dass man nicht in Echtzeit am Rechner arbeiten konnte und das quasi am Pedal direkt, dass es direkt interagiert. Das war vorher nicht möglich. Das heißt, man musste alles am Rechner machen und dann mühselig halt auf die kleine Kiste draufschieben. Das kann natürlich sehr nervig sein und ist nicht so praktisch und ist auch nicht mehr so up-to-date, wenn man mal ehrlich ist. Ich sag mal, selbst beim Helix, der ja schon wesentlich älter ist, wesentlich länger auf dem Markt ist, da ist das schon gang und gäbe und da funktioniert das tadellos. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das endlich kommen würde. Und das war schon mal ganz schick. Das war so das Update, dann gab es noch ein paar nette Effekte dazu. Und jetzt, wie du ja auch schon gesagt hast, kam halt das große Update, dass wir jetzt quasi drei einzelne Programme haben. Und einer ist der sogenannte Modeler, der halt für diesen Capturing-Prozess sorgt.
Genau. Ja, also das mit den Effekten war natürlich auch ein super Update. Das muss man ehrlich sagen, weil das wertet ja das Pedal massiv auf. Man hat halt diese Grundeffekte drin. Ich glaube, da haben wir im Januar drüber gesprochen. In der Folge. Also falls jemand interessiert ist, der kann da in die Fabian und Robin Folge reinhören.
Genau. Ja, und wie gesagt, die Effekte sind gut. Ist jetzt kein Fractal-Niveau, sage ich mal vorsichtig, aber lässt sich super mitarbeiten und im Mix funktionieren die gut. Ne? Also da gibt es nichts zu maulen. Schöne Chorus und so weiter und so fort. Hall-Effekte, Delay, reicht für das Gängigste.
Ne? Fürs Gängigste,
aber was jetzt halt besonders spannend ist bei dem neuen Update, ist halt, dass wir noch näher, da muss ich immer an dieses Camper-Meme denken, so jedes Jahr immer ein bisschen besser seit 20 Jahren. Eigentlich passiert nichts. Ja. Aber es ist doch tatsächlich so, da muss man jetzt vielleicht wieder so ein bisschen aufholen und vielleicht mal erklären, was so bisher so der Capture-Standard war, also von der Qualität her. Ja. Da haben immer viele von dem Neural Amp Modeler, kurz NAMM, gesprochen. Magst du dazu ein bisschen was erzählen? Kennst du dich da aus?
Kann ich machen. Der Neural Amp Modeler ist ja ein Open-Source-Projekt von einer einzigen Person. Das ist das Verrückte daran. Da hat sich irgendein Programmierer mal hingesetzt. Ich kenne jetzt leider den Namen nicht.
Steve Atkinson.
Ah, du hast das im Kopf. Genau. Das ist super. Na, auf jeden Fall, der Bursche hat sich hingesetzt und hat sich gedacht, so, ey, das kriegen wir auch auf Open-Source-Basis hin. Und sagen wir es mal so, er hat das doch ziemlich gut abgenördet, das Thema. Und diese Qualität ist über die Jahre extrem gut geworden von seiner Capturing-Technik. Und dort gab es aber auch noch so ein paar Vorteile, wie man kann da bestimmte Einstellungen machen, also wie oft etwas quasi durch diese KI läuft und so. Das kann man da sehr gezielt einstellen. Und das haben wir ja jetzt beim Tonex natürlich nicht in der Form. Und es ist ein super Open-Source-Projekt, was mittlerweile auch Einzug in verschiedene Geräte erhalten hat. Wobei da muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen Geräten, die diese Captures, die man da hineingibt, konvertieren und nicht. Also da gibt es so verschiedene Ansätze bei.
Genau, lass uns ruhig noch
bleiben.
Genau. Ganz kurz da bleiben, damit wir nicht zu schnell den Faden verlieren. Genauso, NAM war so der Standard, wenn es darum geht, wirklich die Authentizität des Gitarrenverstärker oder das so gecapturten Signal, wenn es darum halt ging. Es gibt so jemanden im Internet oder bei YouTube, Leo Gibson heißt der. Oh, der macht dann so total nerdige Vergleichsvideos für Leute, die es vielleicht interessiert oder die denken, wow, okay, wie kann man das denn jetzt eigentlich testen und überprüfen? Weil fürs Ohr ist das manchmal deutlich schwieriger.
Ne? Es ist schöner, wenn man Frequenzkurven und sowas sieht und das vergleichen kann.
Ist halt so die Frage, ob das, einerseits gut, aber auf der anderen Seite schlägt dann das Musikerherz in mir und ich denke mir dann, ey, wenn es gut klingt, ist es gut.
Ja. Ne?
Und am besten kann man es natürlich dann immer nachvollziehen, wenn man das selber ausprobiert, wenn man seinen eigenen Verstärker hat und da auch wieder unterscheiden kann, okay, wie klingt denn jetzt der Verstärker in meinem Computer abgenommen mit einer IA oder halt mit einer Gitarrenbox über die Monitore, weil das ist ja das, was das Capturing macht. Im Standardverfahren. Ne? Genau. So arbeiten die meisten. Und ich glaube, da ist es super wichtig, dass man diesen Sound erstmal kennt von seinem Verstärker. Und wenn man dann einen Capture macht, und das kann man dann zum Beispiel mal probieren, oder habe ich damals auch probiert mit diesem Neural Amp Modeler. Und dann ist man doch schon ziemlich verblüfft, dass man, wenn man es nicht unbedingt weiß, eigentlich keinen Unterschied mehr wahrnimmt. Ne? Es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wie geschult die Ohren sind auch und wie empfindlich das ist. Man darf ja auch nicht vergessen, jeder hört ja auch andere Nuancen anders. Und mit dem zunehmenden Alter hört man gewisse Sachen auch nicht mehr so gut. Das sind halt alles so Punkte. Ne?
Ach, die 5.000, 6.000 Hertz kriegen wir noch hin.
Ja, genau. Und das sind halt so Dinge, die ich dann so festgestellt habe, dass der Neural Amp Modeler das doch deutlich besser macht als Tonex.
Ne? Ja, das hatte ich auch festgestellt. Ne? Also Tonex jetzt so ist ja grundsolide, macht ja super Sound und alles, muss man nicht drüber reden. Aber wenn man das jetzt mal im Vergleich in einem Neural Amp Modeler gehört hat, hatte man das Gefühl, er ist so ein bisschen dynamischer, er hat irgendwie so ein bisschen mehr die Mitten und sowas drin. Das hört sich für mich tatsächlich komplett anders an, aber ich höre auch wirklich dann genau hin und man darf ja auch nicht vergessen, später im Mix ist es ja wieder, also da wird ja Frequenzgemuschel gemacht. Genau. Aber wenn man es jetzt einzeln hört, dann merkt man schon mal so ein paar Unterschiede, dass der Sound irgendwie so ein bisschen offener klingt, so ein bisschen organischer und vielleicht auch ein bisschen anders reagiert.
Genau.
Ja,
das war aber bis zu dem Update.
Kurz vor dem Update
war das auch so mein Empfinden. Ich fand auch immer, dass gerade höhergainige Settings, High-Gain-Geschichten klang mit dem Neural Amp Modeler immer deutlich authentischer, druckvoller und halt auch in diesen ganz oberen Höhen, die man eigentlich immer gerne rausfiltert, die aber super wichtig sind, gerade für verzerrte Sounds, hat man da bei dem Neural Amp Modeler viel mehr Auflösung gehört. Und es war halt viel schöner. Ne? Und auch da nochmal, wenn man es direkt vergleichen kann, ich habe es tatsächlich gemacht, ich habe ja mehrere Amps hier und spiele ja auch Captures an und habe dann auch so verglichen und habe immer gemerkt beim Spielen, der Neural Amp Modeler macht mir einfach mehr Spaß. Tonex klingt trotzdem gut, aber es klingt halt fast so ein bisschen abgeflachter im Vergleich, also die alte Version.
Ja, das ist richtig.
Genau. Und dann, wie gesagt, sag du noch ruhig was dazu.
Nee, das ist genau, also ist auch so mein Eindruck. Ne? Also wir sind ja Menschen, die, also der Fabian und ich, wir sind ja so Rabbit-Hole-Menschen, was Sounds angeht. Und
ist gar nicht mehr so extrem, aber ein bisschen.
Ja, ein bisschen. Ne? Also wenn was neu ist, dann muss das ausprobiert werden und man kriegt dann doch relativ schnell eine Meinung zu und man hat den Eindruck, man würde eine Verbesserung hören. Jetzt im Tonex-Fall muss ich sagen, ist es im High-Gain-Bereich definitiv der Fall. da hat sich wirklich einiges getan. Aber es hat ja auch seine Gründe, warum das so ist.
Natürlich, also da ist also definitiv...
Tonix verschweigt das ja so ein bisschen, was da genau passiert. Ich habe mich da so ein bisschen mal reingelesen.
Hm, okay.
Und es ist tatsächlich so, die haben jetzt diese Auflösung im Prinzip. Auflösung, ich weiß gar nicht, ich muss mal nach dem... Epochs heißt das, glaube ich.
Genau.
Ne, im NEM-Modeller kann man den halt einstellen, da kann man halt so 1000 Epochs machen. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, 1000 Durchgänge, die dann miteinander verglichen werden. Entsprechend lange dauert so ein Capture und entsprechend genau ist auch so ein Capture. Das erhöht sich dann. Und beim Tonex haben die das anscheinend auch erhöht, aber das im Prinzip adaptiv gemacht. Das bedeutet, wenn eine bestimmte Qualität erreicht wurde, also wenn man jetzt keine Verbesserung mehr merken, dann hört der automatisch auf mit dem Capture-Prozess. Und dadurch ist das halt deutlich beschleunigt worden, das Capturen. Mal davon ab, dass die auch natürlich eine Optimierung auf Prozessorebene und so gemacht haben. Das heißt,
genau, das ist auch ein interessantes Thema.
Dass die das halt schneller interpretieren können, weil die halt quasi mehr Befehle des Prozessors sinnvoll verwenden. Ne? Das ist so der Punkt. Aber das ist auch der große Unterschied jetzt zum NEM-Prozess, sage ich mal. Ne?
Interessant, so das wusste ich jetzt nicht. Aber was man, wenn man so rückwirkend nochmal so schaut, was vorher so, man denkt, man hat dann so einen geilen Rechner und alles toll, aber man hat vielleicht zum Beispiel keine Nvidia-Grafikkarte, dann ist man so ein bisschen aufgeschmissen.
Ja.
Und, weil es war früher so, also vor dem Update, dass man für so einen Capture, je nachdem, was für einen Rechner man hatte, ich habe eine Nvidia-Karte gehabt, aber jetzt keine besonders gute, habe ungefähr für so einen Advanced Capture mit meinem alten Rechner 3-4 Stunden gebraucht.
Aua. Und,
ja, aber mit dem etwas neueren habe ich dann eine Stunde ungefähr gebraucht. Und das ist schon sehr, sehr lange.
Das ist schon, ja.
Ich habe aber auch von Leuten gehört, die irgendwie 7-8 Stunden dafür gebraucht haben. Und die hatten einen Mac. Und das ist schon krass. Ne?
Also ich habe tatsächlich mich da auch schlau gemacht. Ich bin ja auch Mac-User und ich habe mich gewundert. Ich habe jetzt einen M4 Mac hier, also quasi die neueste Technologie von Apple, die halt im Prozessor optimierte Verarbeitungs, sag mal, Befehle drin hat, um so eine neurale Verarbeitung zu machen. Also genau das, was beim Capturing halt passiert. Und es ist tatsächlich so, der M1 captured schneller als der M4. Und das ist halt so einer der Dinge, die sind natürlich ein bisschen deprimierend, weil die haben das halt noch nicht auf den M4 optimiert. So ein M4 mit dem Prozessor, den der hat, der sollte in ein paar Minuten damit durch sein. Also ich hoffe, dass es da nochmal so ein paar Optimierungen gibt und man sich jetzt nicht irgendwie einen Rechner anschaffen muss mit einer Nvidia-Karte, die das, weiß ich nicht, über dir wahrscheinlich 20, 30 Minuten.
Nee, schätze ich jetzt noch mal. Nicht mal. Also ich brauche ungefähr 12 bis 15 Minuten.
Ja, das ist schon
vorher,
das ist schon
mit
stark.
Dem Durchlaufen. Das ist schon sehr schnell. Und ich habe eine Nvidia 1650, also echt oldschool. Das ist nichts Besonderes.
Sowas habe ich auch noch irgendwo.
Ja, siehst du, und das ist das halt, da müssen die vielleicht halt noch ein bisschen schauen mit den Updates und so, da kommt ja immer was.
Ich denke, ja.
Was man sagen muss, die sind ja sehr bemüht. Auf der anderen Seite natürlich die Software an sich. Die UI ist natürlich sehr altbacken. Also ich finde sie mittlerweile gut, aber auch nur deshalb, weil ich damit jeden Tag arbeiten muss, weil ich ja auch Demos mache und selber Sachen mache. Ich kenne mich damit aus, ich habe da kein Problem mit, aber ich verstehe sehr gut, wenn jemand sagt, das ist eine absolute Katastrophe. Ne?
Ja, das ist halt, aber UI-Empfinden verbessert sich auch immer nach und nach oder also gibt es immer so Trends, sage ich mal. Das hat man ja auch bei Webseiten, die ändern sich ja auch immer mal wieder. Ja. Aber ich finde, was den Capture-Prozess angeht, gibt es ja eine wirklich extrem gute Verbesserung jetzt da drin, nämlich so eine Batch-Verarbeitung.
Oh ja.
Ne, und ich glaube, das ist da etwas, was bei dir jetzt, du nimmst halt deine Amps auf.
Ja, aber auch mit Vorsicht zu genießen. Also das Batch-Processing, vielleicht darf ich was dazu sagen, vielleicht ja, bin ich aber auch da ein Einzelfall. Wäre mal interessant zu wissen, vielleicht... Ich kenne ja auch ein paar Leute, die das machen. Die haben also nicht die Probleme. Also vermutlich, es liegt eher an meiner Seite. Und das ist alles toll mit diesem Batch-Processing. Mhm. Es ist nur manchmal so, dass die Software abstürzt. Aber das kann, wie gesagt, an meinem Rechner liegen. Will ich jetzt gar nicht ausschließen. Und dann bleiben die Captures zwar, aber die Namen fehlen. Und dann hast du nämlich ein Riesenproblem. Du weißt nicht mehr,
welches
was die ist. Reihenfolge ändert sich dann. Es ist unwillkürlich, aber ich habe jetzt schon einen Workaround gefunden. Ich archiviere die vorher einfach alle und lade die dann nochmal rein. Dann ist alles drin. Das ist super ärgerlich. Das hatte ich nämlich bei meinem letzten Release. Da hatte ich irgendwie auch so 15 Dinger gemacht und habe den Rechner laufen lassen und habe mich gewundert nach 2 Stunden. Hä, warum passiert denn hier nichts? Abgestürzt, okay. Ich arbeite natürlich nebenbei noch mit anderen Programmen. Kann sein, dass da irgendwelche
Das sollte man nicht machen. Lass das über Nacht laufen.
Das ist das Ding, ne? Andere Programme, gerade auch so Videoprogramme, die können das mal schnell auseinanderreißen. Das sollte man wirklich nicht tun. Also ich nehme es auf meine Kappe. Also IK ist da wohl nicht schuld.
Und noch ein Video rendern dazu noch. Der Prozessor muss ausgelastet werden.
Und ja, das ist dann natürlich ein Riesenvorteil in diesem Batch-Processing. Das war ja vorher nicht möglich. Ne? Das heißt, du kannst jetzt super viele Einstellungen machen und kannst dann hinterher sogar nochmal, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier 30 Einstellungen, suchst du dir die besten 5 aus und die anderen landen irgendwo im Archiv.
Ne? Ja. Nee, grundlegend finde ich das gut. Du sollst vielleicht mal gucken, ob deine Windows-Einstellungen optimiert kann sind für sowas, weil als ich da meine DAW-Geschichten auf meinem Windows-Rechner, ich habe auch noch einen Windows-Rechner irgendwo rumliegen, eingestellt habe, hat es sehr viel gebracht an diesen Energiespareinstellungen und so ein bisschen rumzufummeln. Da gibt es gibt es so Webseiten, die geben einen Tipps, wie man Windows optimal einstellt für eine DAW. Und dann gibt es
oder ChatGPT-Fragen.
Nee, noch nicht mal. Wirklich, wirklich gut ausgearbeitete Webseiten gibt es dazu. Kleine Tutorials, so 20 Punkte und es ist mehr, als man denkt. Und dann hat man hinterher eine Kiste, die funktioniert und die Latenz ist auch besser. Also bei mir hat das massiv was gebracht. Jetzt nicht in Bezug auf ToneX, aber das könnte bei dir auch helfen.
Ja, das kann sein. Also vor Jahren habe ich sowas auch schon mal gemacht, so Optimierung, aber wie das so ist, dann wird der Rechner gewechselt, vergisst man das auch schon mal und es läuft einigermaßen stabil und dann denkst du auch nicht darüber nach. Ne?
Ja, das wäre so das Erste, was ich machen würde, ne? Nach einer Update oder so erstmal gucken, ob alles noch stimmt.
Ja, also das Schlimmste, was mir passiert das sind diese sogenannten Beta-Versionen, ne? Weil ich hatte ja vorher die Beta-Test-Version und habe danach die offizielle dann natürlich aufgespielt und da ging gar nichts mehr. Das war eine absolute Katastrophe und bis ich da herausgefunden habe, dass ich wirklich jeden Scheiß erstmal löschen muss, komplett runter mit dem, auch mit den Dokumenten, mit dem ganzen Kram, dann lief es auch wieder.
Ja, meist laufen Beta-Versionen in andere Verzeichnisse rein, ganz bewusst, und dann musst du das verschieben und so. Aber zurück zum ToneX, würde ich sagen. Genau. Ne? Also, Captchas laufen jetzt halt definitiv auch für die Leute, die sie herstellen, deutlich besser. Ich habe es auch ausprobiert tatsächlich und ich habe ja jetzt kein Capture-Setup, weil ich weiß nicht, so ein Radamp möchte auch keiner gecaptured haben. Ich habe halt hier noch so einen alten Amp. Nee, braucht man nicht, klingt scheiße. Ich benutze ihn auch nicht, er ist nur Deko. Ne, der steht da nur so rum. Ich bin mal hingegangen, weil ich dachte, ach cool, probier mal aus, wie sieht das aus? Nimm mal so ein Neural DSP Amp und versuch den mal zu capturen. Ne? Und dann mit so ein paar Tricks geht das auch. Das heißt, man braucht halt ein gutes Loopback-Treiber. Da habe ich halt Black Hole genommen.
Lass uns darüber mal sprechen, über so Loopback-Geschichten.
Passt das jetzt rein?
Ja, vielleicht schon. Für den einen oder anderen, der mal denkt, okay, ich habe jetzt keine Amps zu Hause, aber ich benutze so viele Plugins, ich möchte mal ausprobieren, wie das funktioniert und wie das klingt.
Also es ist eigentlich ganz cool. Man installiert halt dieses Black Hole, das gibt es für Mac, Windows, ich glaube sogar für Linux. Und da gibt es verschiedene Versionen. Es gibt welche mit 2 Kanälen, also 2 Loopback-Kanälen. Und es gibt welche mit 16 und mit 128 oder so. Letzteres braucht kein Mensch, weil das wird alles unübersichtlich. Ich habe das 16er installiert. So.
Okay.
Und dann kann man eigentlich ganz gezielt hingehen und sagen, was rein und raus geht und wohin geroutet werden muss. Man muss sich so ein bisschen damit auseinandersetzen, wie Loopback-Routings funktionieren. Das lernt man dann ganz schnell, wenn man so ein Capture machen will. Dann merkt man dann irgendwie, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Für Mac-User ein kleiner Tipp, schaut mal in diese MIDI-Audio-Einstellung rein, ob das Black Hole, was installiert ist, auch wirklich, ich sag mal, nicht gemutet ist. Da gibt es so einen Haken und der stellt sich immer wieder mal ein und man wundert sich, warum nichts durch die Leitung kommt. Ganz, ganz wichtig, ne? Und ist eigentlich ein super Treiber, funktioniert super, auch Open Source tatsächlich und frei und man muss nichts dafür bezahlen. Cool. Ist ein bisschen, ja, man muss ein bisschen Handarbeit anlegen, ne? Aber da gibt's auch super Tutorials im Netz, also für sämtliche Software, wie mache ich das und so. Also Desktop aufnehmen zum Beispiel und oder ach, weiß ich nicht, jetzt hier für ein Zoom-Meeting, dass man halt seine Gitarre dann durchschleift aus der DAW. Das ist super praktisch, ne? Ja. Ne? Also in Cubase kann man ja mehrere Ausgänge definieren, dann definiert man halt noch ein zweites Paar Ausgänge auf Black Hole drauf und nimmt das dann wiederum als Input in Zoom und so. Das funktioniert super. Man muss sich aber da wirklich so ein bisschen mit beschäftigen. Mhm. Ja, also cool. Das ist cool. Und im Tonex-Umfeld war das dann halt so, ich hatte so natürlich so ein paar Startschwierigkeiten, weil, ja, wie routet man da jetzt richtig rein? Mhm. Da muss man halt einfach, das haben die ja visuell eigentlich ganz gut dargestellt.
Das haben sie tatsächlich gut gemacht, ja.
Also ich habe dann das ausgefüllt, was ich ausfüllen konnte und dann gemerkt, es funktioniert nicht. Den Haken dann irgendwann nach 2 Stunden gesetzt und dann hat das Ding losgelegt. Ne? Also hat irgendwas abgespielt.
Wie war denn da genau deine Erfahrung?
Ja, also ich konnte jetzt nicht mithören, weil ich kein Monitoring dazwischen geschaltet habe.
Ach so, okay.
Ich habe ihn einfach machen lassen.
Ja.
Auf gut Glück. Man sieht aber Ausschläge, also so ist das nicht. Ne? Mhm. Und als er dann hat er einen losgelegt, hat er irgendwas gespielt und ein paar Tönchen gemacht und am Ende war diese Datei, ich denke mal eine Wave-Datei, die irgendwo rumliegt oder sowas ähnliches, war dann fertig. So, und dann war ich am Ende von dem ganzen Ding und dann komme ich dazu, ja, jetzt möchte ich ja dieses Capturen. Also man hat jetzt quasi die Box oder was auch immer aufgenommen. Und man geht dann, den nächsten Schritt wäre jetzt, diese Queue zu befüllen. Also das heißt, dieses, was ich aufgenommen habe, in diese Queue reingeben. Und dann kann man noch so ein paar Einstellungen machen. Also das heißt, 2, um genau zu sein, Standard. Und was war das andere, was du benutzt? Extend oder...
Extend.
Ja, irgendwie sowas. Mhm. Ne? Standard ist eigentlich ganz cool, da kann man erstmal gucken, ob es überhaupt funktioniert hat.
Genau, das ist vielleicht erstmal, um zu checken, wenn man den Rechner da nicht irgendwie unnötig belasten will.
Klingt natürlich nicht so cool wie das Extended.
Ich weiß nicht, ich habe es ehrlich gesagt nicht verglichen und müsste man tatsächlich im ABI-Vergleich machen.
Ich glaube,
es kommt ein bisschen auf den Sound selber an, weil je komplexer der Sound ist, also komplex ist zum Beispiel High Gain tatsächlich sehr komplex, weil du halt sehr, sehr viele Obertöne hast. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel nur so einen Clean Sound hast, der auch komplex sein kann, aber der halt etwas anders ist, ich glaube, da kommst du auch mit dem Standardverfahren.
Ah, müsste man mal testen, ne?
Müsste man also mal testen, aber ich mache das immer direkt auf Extend, weil das dauert, wie gesagt, 10 Minuten, Viertelstunde. Das ist völlig.
Bei dir mit der Nvidia-Karte.
Ja, okay.
Bei mir hat es 2,5 Stunden gedauert oder so, oder 1,5.
Ja.
Krass. Das hat mir dann zu denken gegeben und dann habe ich im Netz halt geguckt, woran liegt das und andere Menschen, die das gemacht haben. Und dann gab es irgendwo, ich glaube, war es ein Video oder auch irgendwie so eine Webseite, wo einer das aufgelistet hat, wo er gesagt hat, ich habe das mit einem M1 probiert, M2, also alles durchprobiert und so Erfahrungsberichte gesammelt. Und dann war es so, dass der M1 wohl irgendwie am schnellsten war am Ende.
Krass.
Ja. Was ich halt irgendwie gruselig finde. Also war auch in deinem Bereich von ich glaube, 1/2 Stunde oder so, ist ja okay. Mhm. Und bei mir hat es halt länger gedauert. Und dann, am Ende hat man dieses fertige Capture und kann das eigentlich on click direkt ausprobieren in der Tonex-Software. Und erstaunlich gut abgebildet, muss ich sagen.
Ja,
also das wie gesagt, war wirklich gut.
Ich habe jetzt einige Amps auch gemacht und ich kann das ja auch vergleichen mit den ersten Versionen, die ich gemacht habe. Das ist schon eine deutliche Steigerung. Besonders, man merkt es halt, was ich am besten finde, ist nicht nur, dass die Verzerrung jetzt authentischer dargestellt wird, sondern dass die Dynamik weitaus dynamischer ist. Ne? Ja. Also da kommen wir sehr, 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 sehr nah dran an den Amp. Das war vorher schon gut, ne, aber das ist halt nochmal deutlich ein Stück nach vorne gegangen. Und Das merkt man aber auch, es laufen ja immer diese DI-Spuren ab, diese Capture-Files, die durch den Amp gejagt werden. Und da merkt man halt auch an diesen, da gibt es halt so Stellen, die werden dann angeschlagen, da gibt es so eine kurze Pause und dann wird es ganz leise, dann wird es wieder ganz laut. Das heißt, da haben die schon irgendwie ein bisschen mit rumgespielt mit diesem Prozess und den angepasst und das zeichnet sich dann auch wieder so ein bisschen heraus, dann,
also, wenn man die Sounds. Also auch der Aufnahmeprozess, die Sounds, die oder die, ja, man kann ja sagen, Sounds oder das, was er abspielt, haben die optimiert. Okay.
Genau, exakt.
Ja, krass. Ja gut, ich kannte das vorher jetzt nicht. Ich habe das jetzt das erste Mal ausprobiert, weil ich es einfach testen wollte. Ne? Und Ergebnis war halt super. Na, ich habe natürlich einen Full Capture gemacht mit einem drum und dran.
Ja, warum auch nicht? Aber ich sag mal, auch das ist ja wieder so ein bisschen Geschmackssache. Der eine braucht das, der andere braucht das. Und ich glaube, was viel wichtiger ist, lass uns mal darüber kurz reden, über diese sogenannte Rabbit Hole, weil das halt auch oft dazu führt. Ich habe ja super viel gemacht und auch super viel ausprobiert und war am Anfang selber auch in diesem Rabbit Hole. Und ich glaube, was super wichtig ist, wenn man vorher weiß, also ich verstehe auch die ganzen Menschen, die sagen, ich mag analog lieber. Ich verstehe das. Ja. Ich sage dir auch, warum. Weil das ist dieser Option Paralysis. Ne? Wenn du diese Optionen hast, bist du irgendwann total im Rabbit Hole. Ne? Das heißt, du weißt nicht mehr, wo vorne ist und wo hinten ist. Und du kannst auch irgendwann nicht mehr unterscheiden, was klingt denn jetzt gut, was klingt denn jetzt nicht gut. Ne? Also ich glaube, so Tone-X oder generell diese ganzen Capture-Devices können der Himmel sein für jemanden, der weiß, was suche ich.
Ja.
Oder ich habe die Amps zu Hause, die ich liebe. Ich möchte die aber auch gerne an meinem Rechner haben. Einfacher, ohne irgendwie Loadbox. Und ich möchte die jetzt nicht unnötig belasten, die Amps. Ich möchte die einfach archiviert haben, falls mal was damit ist.
Ne? Dafür oder ich möchte sie mitnehmen mit einem kleinen Pedal oder sowas. Ne? Ja, das ist halt auch gut. Ja, ich denke mir halt auch so, mittlerweile so ein analoge Geräte zu haben, wäre schon ganz cool. Mhm. Weil meine Idee, also eigentlich müsste es so Studios geben, wo man hingehen kann und sagen kann, ey, ihr habt tausende von Amps da, ich will meinen Sound suchen und dann wird das so gecaptured und dann nehme ich den Sound mit nach Hause. Das wäre wirklich Zucker, denke ich mir manchmal.
Weißt du, was mir nur auffällt? Es verliert an Wertigkeit.
Das stimmt. Oder es hat eine eigene Wertigkeit.
Eigene Wertigkeit, weil das Ding ist, ja, aber auch so. Weil wenn ich jetzt mal so überlege, was für Amps ich alle schon quasi, wofür ich Demos gemacht habe, von Amalgam Audio oder auch meine eigenen, das sind unfassbare Amps gewesen und meistens war es dann so, okay, das Demo steht an, ich habe den gespielt, war total begeistert und dann ist er total in Vergessenheit geraten. Ja. Das heißt, man schätzt das gar nicht. Und wenn ich jetzt eine Kiste zu Hause habe, sagen wir, ich habe jetzt so ein Marshall Silver Jubilee, ich stelle ihn vielleicht auch jedes Mal ein bisschen anders ein. Das heißt, man ist nicht unbedingt flexibler mit den Captures. Also vielleicht schon, aber was ich halt merke, es kann manchmal tatsächlich inspirierender sein, wenn du das Gerät vor dir hast. Allein die Haptik.
Ja, das sowieso, ja.
Ne? Also das sind halt auch so Punkte, man kann nicht mehr sagen, besser, schlechter.
Ich mag Knöpfe drehen tatsächlich sehr gerne.
Ja, ich mag
so richtig schöne Knöpfe und dann hört man, dann nimmt man sein Ohr und hört das. Ich meine, so ein abgenommener Amp, wenn man jetzt Full Capture macht, klingt ja allein schon durchs Mikrofon und der Position wieder komplett anders, als man das im Raum hört. Also bis man da dann den Sweet Spot für sich gefunden hat, das ist auch wirklich, da muss man arbeiten dran.
Ja,
also das ist
auch eine Kunst für sich. Ja,
oder was man für Geräte zwischenschaltet, die dann vielleicht noch irgendwas Besonderes im Signalweg haben, um das zu verbessern, den Sound oder so, gibt's ja alles Mögliche. Also gibt ja nicht umsonst so richtig teure Capture-Geräte.
Klar.
Aber jetzt für mich muss ich sagen, ich habe ja so bestimmte Sounds, die ich gut finde. Also im Heimgame-Bereich. Und ich finde es eigentlich super cool, dass ich einfach suchen kann danach. Dass ich einfach sage, ich mag jetzt diesen Sound und höre mir mal ein paar Captures durch. Und welcher Sound passt am Ende so am nächsten an dem dran, was mir gefällt. Und dann habe ich das gefunden. Und das sind ehrlich gesagt dann auch die Captures, die ich am meisten nutze. Das sind eigentlich immer die gleichen. Also ich habe da meine Presets dann zusammengebastelt. Und da wird auch nicht viel dran rumgerüttelt. Ne? Es sei denn, es kommt ein Tone-X-Update, Und es werden eine höhere Dynamik versprochen im Highgame-Bereich. Dann fängt die Suche tatsächlich wieder von vorne an, aber ich bin mir sicher, das ist auch endlich. Also da findet man dann seinen Sound und dann geht's damit weiter. Ne?
Ich glaube, man ist nie am Ziel. Das ist ja auch das Gute. Hm. Das ist auch in der analogen Welt so, weil ich sag mal, selber mehrere Röhrenamps besessen und dann ist das eine Zeit lang mal immer die Nummer eins, ja. Bis mal wieder das neue Gerät kommt. Das ist wie bei Gitarren, das ist wie bei allen Dingen so. Das ist wie bei dem eigenen Spiel. Das ist einfach ein Weg. Ja. Der Vorteil ist halt, dass wir mittlerweile so weit sind, wir leben im absoluten Schlaraffenland. Also man kann eigentlich gar nicht mehr schlecht klingen. Und wenn das der Fall ist, dann liegt es meistens leider an einem selber. Das darf man auch nie vergessen. Und natürlich auch an das nötige Know-how. Ich meine, es gibt ja mittlerweile so viel, es ist ja nicht nur Tonex, ne? Neural Amp Modeler, es gibt noch Quad Cortex und es gibt dann auch, da können wir vielleicht die kleine Überleitung machen zu den Geräten, die jetzt zum Beispiel diese NUM Captures,
ne? Ja, ja.
Abspielen können. Zumal ich eine Sache noch sagen wollte, und zwar, wenn man jetzt NUM und Tonex nochmal vergleicht nach dem Update, ist es sehr, sehr viel schwieriger, da den Unterschied wirklich zu merken.
Definitiv. Das
was ist ich aber krass. Merke, das muss ich direkt sagen, ich habe ja auch den Dimehead Player, das NUM-Pedal. Wenn ich es direkt vergleiche, dann fühlt sich das NUM für mich besser an. Vom Sound und vom Spielgefühl. Mhm. Das mag auch was mit der Latenz zu tun haben, aber ich habe immer noch den Eindruck, dass NUM da noch authentischer ist. Weil man darf ja auch nicht vergessen, wenn du den Sound jetzt in der DAW abspielst, klingt es anders, als wenn du den auf dem Pedal abspielst. Weil definitiv. Im Pedal hast du nochmal andere AD-Wandler und so weiter und so fort.
Und Beschneidung. Ja,
genau. Und das hast du beim Tonex-Pedal also, halt. Ja. Ich meine, jeder, der so ein Tonex-Pedal hat, wird wahrscheinlich auch mal die Erfahrung gemacht haben, es klingt nicht hundertprozentig gleich, wenn du jetzt, ich sag mal, auf der DAW deinen Sound hast. Du fährst ihn jetzt aufs Pedal und würdest mit dem Pedal in das Interface gehen, würdest du merken, Moment mal, das klingt aber in der DAW viel knackiger. Ne? Ja. Das ist Fakt. Also so empfinde ich das. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, das hast du ja alleine, also wenn du jetzt mehrere Komponenten davor packst, hast du Digital-Audio-Wandlung an der einen Stelle, dann hast du es wieder. Dadurch entsteht halt auch wieder eine deutliche Latenz. Ne? Also ich weiß nicht, das Tonex ist, weiß ich nicht, bei 2 Millisekunden mittlerweile, glaube ich. Das haben die auch stetig optimiert. Das war mal bei 5. Das darf man bei auch 5? Nicht vergessen.
Ja, tatsächlich.
5, 6 Millisekunden. Wow. Okay. Und die sind da massiv besser geworden. Also, und ich glaube, gerade bei Dimeback, das
Dimehead,
Dimeback. Oder Dimehead, Dimeback ist was anderes. Ja,
genau. Dimeback ist was anderes, genau.
Dimehead. da ist es halt so, dass das halt eine extrem, extrem gute Latenz hat.
0,8 bis 1.
Ja, ja, das ist
gar nichts.
Das merkst du nicht. Und was da auch anders ist, es konvertiert die NEM Captures, soweit ich weiß, nicht. Der spielt sie direkt ab. Das heißt, die Software, die der, wie hieß er?
Stephen Atkinson
programmiert hat, der bietet halt für Hersteller den Code auch an, um das in die Geräte einzubauen. Und das wurde da halt bei dem Gerät, was der Fabian hat, tatsächlich getan. Das heißt, man bekommt halt so das Authentischste vom Authentischsten auch wieder zurück.
Auch da wieder, und da muss man dann wieder unterscheiden, auf meinem Pedalboard ist trotzdem wieder das Tonex. Und da muss man, da will ich vielleicht so eine Kleinigkeit zu sagen, einfach deswegen, weil mir ist es auch wichtig, wie kann ich mit dem Gerät arbeiten. Weil der Dimehead ist vielleicht klanglich und von der Ansprache her vielleicht ein Ticken geiler für mich, macht mir auch mehr Spaß. Aber auch nur, das Gefühl habe ich nur, wenn ich direkt vergleiche. Das heißt, wenn ich mit dem Tonex jetzt 10 Minuten spiele, dann ist das genauso.
Ja, ich weiß gar nicht, was der alles kann, der Dimehead. Also MIDI und
der kann schon sehr viel. Schon, ja, der kann MIDI. Du kannst du hast 2 unterschiedliche Ausgänge. Du kannst da super viel machen. Der Nachteil ist halt die Bedienung. Es ist halt nicht möglich, am Rechner was zu machen. Also du kannst nicht das Teil an den Rechner anschließen. Wenn du Presets oder Namen ändern willst, musst du das wie beim Gameboy früher machen. Oh. Oder beziehungsweise, das ist sehr nervig. Und es gibt auch es gibt zwar so ein Archiv, wo alle Sounds drin sind, du kannst das aber nicht sortieren. Das heißt, wenn du da erstmal so 50, 60 draufgepackt hast, musst du da ständig scrollen. Ja. Also das ist noch ein bisschen verbesserungswürdig. Ja, ne?
Es ist doch wahrscheinlich eher so darauf ausgelegt, dass du so deine Signature-Sounds drauf hast.
Absolut.
Die du immer nutzt.
Ja, ja.
Und dann änderst du da nichts mehr groß dran. Ja. Du hast deine Maschine, die funktioniert und gut ist.
Ja.
Nee, aber ich habe ja, also jetzt mal, ich habe mir dieses günstige Sonic Cake Pocket Master gekauft, was ja auch in M-Captures abspielt.
Genau, da gibt es mittlerweile einige Geräte, die das können.
Ja, also da gab es irgendwann mal ein Update dafür und dann konnte man die dann da halt reinladen. Ich habe es mir erst jüngst gekauft aus dem Angebot. Und
was kostet das Gerät für diejenigen, die...
Ich glaube, das war für ein Fuffi oder so. Na, und es ist für mich ein Übungsgerät. Also das ist kein Gerät, was ich irgendwo anschließen möchte, dass das andere Menschen hören, sondern das möchte ich über einen Kopfhörer spielen oder meinetwegen auch über irgendeine, weiß ich nicht, Box, Bluetooth mit Klinkenanschluss oder so. Dafür ist das vielleicht ganz gut. Mhm. Also fürs reine Üben. Das Hauptproblem ist, es kann nur Full Captures abspielen vom NAM. Das heißt, der IR quasi muss mit in dem Capture drin sein. Also Full Capture halt. Ne? Also mit Mikrofon abgenommen.
Ist ja auch erstmal nicht verkehrt.
Ist auch cool. Ist so okay, dann kriegt optimalerweise hat man dann den Sound, den man halt zu Hause dann abgenommen
aber
hat.
Aber ne? Eine wichtige Sache, die du noch erwähnen solltest, vielleicht machst du das auch noch, ist, dass die ja, es ist ja nicht das reine NAM, sondern es wird ja nochmal umgewandelt.
Das wäre so das Nächste. Ne? Also dann haben wir das Problem. Dieses Gerät hat halt natürlich einen beschränkten Prozessor drin. Das heißt, der kann gar nicht so große Captures, also oder in dieser Detailtreue verarbeiten. Und deswegen gehen die hin und konvertieren dieses NAM-Capture so hin, dass es damit abspielbar ist. Ja, erkennt man auch daran, dass man jetzt keine DI-Captures reinladen kann und ein IR. Das geht nicht.
Schon zu viel Platz.
Das scheint das Ding zu sprengen. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist blöd. Das wäre doch cool. Das heißt, da ist man schon ein bisschen beschränkt. Und klanglich, also das bratzelt und schmatzelt. Und das ist eigentlich alles... Das, was man von so einem Capture nicht haben will, gibt das Gerät da.
Ja.
Aber ich finde, die haben relativ gut eingebaute Sachen. Und wenn man ein ordentliches IR hinten wieder dranhängt, was dann geht mit den eingebauten Sachen, dann klingt das Ding auch ganz gut. Noch ein EQ ein bisschen anpassen auf den Kopfhörer und dann hat man ein gutes Übungsgerät.
Ich wollte gerade sagen, wenn es ums Üben geht, ist doch
voll. Rein fürs Üben ist das meine Empfehlung, ganz ehrlich. Es hat einen eingebauten Akku. Also man steckt wirklich nur noch Kabel an und spielt. Das war's. Und das finde ich einfach genial. Für den Preis, das ist mega, ne? Und Delay-Effekte und so sind eigentlich auch okay. Also da müssen sie sich jetzt nicht verstecken. Aber ja, man hört die 50 Euro leider.
Ja. Das ist halt die Frage. Gut, wenn einem das, ich meine, überleg mal vor ein paar Jahren noch. Für 50 Euro hättest du niemals, nicht mal ansatzweise sowas bekommen.
Das ist ein Multi-Effekt-Gerät für 50 Euro.
Ja.
Das muss man sich mal vorstellen. Also, wie gesagt, die M-Sounds da drauf sind okay. Wenn man sie noch ein bisschen EQt, nimmt man ein NEM-Profile, lädt das da rein. Ja, da muss man halt so ein bisschen EQen, damit man das Gespratzel rauskriegt. Aber das ist ja auch, das möchte man dann am Ende auch nicht unbedingt.
Naja, gut, dann kannst du es ja auch direkt lassen im Prinzip, ne?
Genau.
Ist dann halt wie so eine Temo-Version von dem, ja, ist ein bisschen gemein jetzt vielleicht, ne?
Ja, es ist eine Temo-Version von was Besserem.
Ja. Ich meine, ich habe ja auch so ein Gerät. Ich habe diesen Ampero Stage, genau.
Ja, wobei der ja ganz gut sein soll.
Ja, aber, also der ist gut. An sich ist der schon cool, klingt ordentlich. Mhm. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Effekte sind auch gut. Aber wenn du die NAM, kannst auch die NAM-Files reinladen, aber die werden halt auch konvertiert. Mhm. Und die klingen halt auch anders. Ne? Klingen halt meistens sehr viel bassiger, anders, also definitiv anders. Und das funktioniert halt auch nicht so gut. Also ich vermute aber mal, dass zukünftige Geräte das immer mehr halt featuren. Wenn sie keine eigene Technologie haben. Weil das Ding ist ja, ich meine, da wird Tonex sich ja selber ins Bein schießen, wenn die sagen, okay, wir integrieren jetzt NAM mit in unser System.
Das
was ja für alle sinnig wäre. Aber natürlich machen die das nicht. Das wäre ja.
Das ist ja Quatsch.
Das ist Quatsch.
Ne? Die konvertieren, dann gibt es irgendwie einen Konverter von NAM zu Tonex.
Ja, genau, exakt.
Also da wird ja immer, da wo gehobelt wird, fallen Späne. und Musikbereich wollen wir nicht hobeln.
Absolut.
Nicht am Sound.
Lass uns doch mal über andere Geräte sprechen oder was so vielleicht in Zukunft passieren könnte. Was denkst du da oder was hast du da gehört vielleicht? Was?
Ich habe noch gar nichts weiter gehört, weil ich lebe in den Tag hinein. Nein, ich habe tatsächlich in letzter Zeit wenig Richtung Zukunft geguckt, was kommen mag. Mhm. Ich bin mal gespannt, was mir die Gitarre sammelt, ob da noch was vorgestellt wird, was Neues oder so, dass man da mal was abgreifen kann. Deswegen, ich bin da ganz unvoreingenommen. Ja. Was hast du denn für Infos? Ich bin gespannt.
Was heißt Infos? Also konkrete Infos habe ich nicht. Also man hört ja immer wieder von diesem Helix Stadium. Ne? Mhm. Die waren jetzt eine lange Zeit ruhig, Line 6. Und die waren ja absoluter Marktführer, was das angeht. Obwohl es kein Capturing war. Aber jetzt mittlerweile bauen die das wohl auch ein. Das wird kommen. Kann man gespannt sein. Ich glaube, das ist irgendwann Anfang nächsten Jahres. Camper wollte angeblich auch ein Update fahren im Sommer. Naja, der Sommer ist jetzt fast vorbei. Mit irgendwie noch genauerem, na gut, da müssen wir ja ordentlich zulegen, weil Camper ist natürlich jetzt eine veraltete Technologie. Auch wenn es natürlich in den richtigen Händen auch super klingen kann, wollen wir gar nicht abstreiten. Ne? Aber wenn du halt 1:1 vergleichst, stinkt es halt ein bisschen ab. Aber die wollen da wohl auch irgendwie zugreifen, dass da wohl 100.000 Punkte angeglichen werden, dass es noch authentischer ist und so. Bleiben wir mal gespannt, was da so passiert. Das habe ich so mitbekommen. Und ansonsten gibt es tatsächlich noch ein, zwei Geräte, die jetzt auch NAMM-Files umwandlungsfrei abspielen können. Ich weiß jetzt leider gerade, Darkglass, sagt ihr das was?
Darkglass, das ist ein Bass.
Ja, ja, genau. Ja. Aber trotzdem haben die so einen Player. Der ist aber auch relativ teuer, um die 1.000 Euro. Ist mehr für Bass aufgelegt. Aber da kann man halt dann auch die NAMM-Captures reinladen.
Ja, das wird immer mehr kommen. Ich meine, die haben keine Lizenzgebühren auf diese Technik. Das ist halt das Schöne beim Open Source und gerade für, ich sag mal, auch asiatische Hersteller, wo wir ja sehr viele Geräte haben, weiß nicht, Wellington und was es so alles gibt. GP5 ist ja aktuell auch so ein trendiges Gerät.
Total.
Und macht es wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Aber auch der konvertiert. Und das möchte man ja nicht. Man möchte die Geräte haben, die das originalgetreu darstellen.
Da sind wir wieder bei dem Punkt. Ist manchmal vielleicht nicht das originale Gerät einfach praktischer?
Ja.
Eigentlich schon, ne?
So. Ja.
Man hat
aber halt für Sparfüchse ist das nichts.
Ja, es kommt immer drauf an, wo wende ich es an und wie wende ich es an. Hm. Es gibt Leute, die sind mit einer Sache zufrieden, haben halt diese analoge Bauweise, die Potis, alles toll. Kleines Gerät, ist vielleicht ein bisschen mehr Schlepperei. Also deswegen, beide Welten sind. Also ich spiele auch beides gleich gerne, ehrlich gesagt. Ich würde jetzt nicht das eine bevorzugen. Eher vom Convenience-Faktor würde ich immer sagen. Ich meine, mittlerweile spiele ich eigentlich nur noch digital auf der Bühne, live im Proberaum. Und war nie glücklicher, weil es halt immer funktioniert. Es ist super.
Ja,
steckst dran. Und es besteht auch nicht die Gefahr. Viele sagen ja auch immer, ja, dann klingt irgendwie alles gleich. Alle Bands klingen gleich und so. Würde ich nicht so sagen, weil es gibt so viele unterschiedliche Captures. Und gerade wenn man seine eigenen Amps macht, dann wird keiner denselben Sound haben. Ne?
Ja, du hast halt auch du hast halt jetzt bei diesen Sounds, wenn man das digital hört, auf, sag ich mal, Monitorboxen, Kopfhörer oder sowas, du hast halt nicht dieses Raumgefühl, was viele Leute halt gerne haben. Ne? Also
es das ist hast du mit dem Amp übrigens aber auch nicht, ne? wenn du dann über die Monitorboxen spielst. Das ist ja halt auch so ein Ding.
Ja, also ich meine, du machst das ja so, du spielst ja dann noch über eine Box, um ein bisschen Luft zu bewegen. Ne? Also,
muss.
Ja, ja. Und ich muss sagen, wenn man früher Amps gespielt hat und die halt nicht so doll aufgedreht hat, das ist ungefähr so der Vergleich.
Ja.
Ich hatte mal vom Kumpel einen Triple Rectifier auf einer 412er, ne? Mesa-Box und so. Ah, das ist einfach nur Gänsehaut, wenn die Luft bewegt wird. Ne? Das ist genau. Und ich finde, das ist halt irgendwie so auch dieses Beeindruckende dabei, ne? Von diesen Geräten. Und dieses Beeindrucken geht halt irgendwo flöten, aber zu Hause wird man die Luft nie so bewegen können, dass man diesen Effekt hat. Ne?
Guter Punkt. Das hat ja auch was mit Lautstärke zu tun, weil natürlich Was auch Fakt ist, es inspiriert dich komplett anders. Ich sag mal, wenn du jetzt zu Hause, du kannst noch so ein super geiles Capture haben über deine Studiomonitore. Wenn du das bei Zimmerlautstärke spielst, wirst du dich anders inspiriert fühlen, als wenn du jetzt in einem Raum bist, in einem guten Raum, mit demselben Amp, aber halt laut. Das ist was völlig anderes.
Und ich sag mal, du stehst im Proberaum, nimmst deinen Sound mit dahin und merkst so, das funktioniert nicht. Das hat man ja auch noch, ne? Also man muss halt jedem Instrument, was man zu einer Musik hinzufügt, halt den Frequenzraum geben. Das ist eine ganz einfache Sache. Und genau in dem Frequenzraum muss man sich halt dann einstellen. Und das ist ja was anderes, als wenn man zu Hause spielt und sich dann noch einen schönen Bass mit reinzieht oder was auch immer. Was halt, ich sag mal, die Frequenzkurve so verändert, dass es fürs Ohr schön klingt. Das gibt's ja auch bei Kopfhörern, gibt's bestimmte Frequenzkurven, so ein Mittelding, was alle gerne mögen, und daran orientieren sich halt die Hersteller. Und genauso ist das halt natürlich mit dem Gitarrensound zu Hause auch, wenn man jetzt nichts drumrum hat. Und selbst wenn man hingeht und sich irgendwo ein Schlagzeug abspielen lässt und noch einen Bass dazu und spielt zu Hause, selbst da merkt man es schon so ein bisschen, dass man da keinen Platz mehr findet mit seinem Sound, den man halt so einzeln alleine produziert. Ist auch ein produziert,
guter, Tipp,
ne?
Guter Tipp für jemanden, der, sage ich mal, nicht die Möglichkeiten hat, jetzt in den Proberaum zu gehen und da erstmal die Captures auszuprobieren, dass man vielleicht schon mal irgendwie eine Aufnahme sucht von irgendeinem renommierten Album oder vielleicht sogar einem Live-Mitschnitt und einfach nur mal schaut, wie setzt sich denn der Sound, wenn man ihn lautstärkemäßig angleicht, wie setzt er sich denn da durch, wenn ich spiele? Hört man das überhaupt oder geht das total unter? Und da kann man schon eine Menge lernen. Und ich sag mal, Feinanpassungen, das ist ja das Gute, egal ob du jetzt Tonex oder NEM oder Quad Cortex hast, du hast ja immer noch einen Equalizer, da kannst du es immer noch ein bisschen anpassen, auch wenn es dann eine Veränderung des eigentlichen Captures ist, was ja nicht schlimm ist, weil am Ende des Tages geht es darum, wie klingt es? Und nicht, ist das jetzt eine 1:1 Referenz.
Ja, auf meiner alten Marshall-Kiste war das halt immer so, wenn ich im Proberaum gekommen bin, hatte ich schon mal eine Einstellung, wo ich wusste, okay, da musst du den Bass wegziehen und da musst du mehr Höhen und mitten reinziehen, vor allen Dingen mitten und ein bisschen Präsenz. Ja. Und dann hast du dich auch durchgesetzt.
Genau, und alleine klingt das meistens gar nicht so toll. Ne? Das klingt beschissen. Macht keinen Spaß, klingt dünn, klingt kränzlig. Aber im Mix ist es halt super wichtig. Ich glaube, das Mix ist auch so ein Ding.
Bandumfeld, ne?
Genau, aber das ist auch wieder der Vorteil der digitalen Welt, weil du kannst dir für zu Hause, machst du dir deine Wohlfühlsounds.
Genau.
Und wenn du dann in den Proberaum gehst, hast du dein anderes Capture-Set, was du auf deinem Pedal packst.
Ja, oder halt deine EQs dann speziell. Ne? Also oder kann so. Das gleiche Capture und alles sein, nur du nutzt da einen anderen EQ oder beschneidest bestimmte Frequenzen, um das ein bisschen zu pushen, vielleicht im Mittenbereich. Da sind wir ja nun aufgestellt.
Total.
Genau.
Und ich glaube, letztendlich ist es auch fast egal, welches Gerät du mittlerweile benutzt. Das ist meine Meinung, auch wenn ich natürlich ein bisschen gebiased bin, einfach weil ich halt super viel mit arbeite. Ob du jetzt einen Quad Cortex nimmst, ob du einen XFX nimmst. Am Ende des Tages, wie kannst du damit umgehen? Wie kommst du damit zurecht, ohne in irgendwelchen Parallelwelten abzugleiten, weil es zu viele Parameter gibt zum Beispiel? Es ist vollkommen wurscht.
Ja. Also ich finde es eigentlich so, wenn man so Geräte hat, ist es eigentlich am wichtigsten, dass man weiß, wie man es benutzt, wie man es einstellt, was passiert, wenn ich das und das verändere. Und genau dieses Wissen kann man am Ende anwenden, um sich anzupassen.
Total. Oder um sich zu optimieren. Subjektiv.
Ne? Ja. Und da am Ende hast du das Ohr, was entscheidet. Und das ist das kriegsentscheidende Ohr. Wenn du dann die Sachen dann abhörst. Ne?
Ist ja auch genauso dieses Modeling versus Capturing. Ich glaube, das ist einfach eine Frage des Geschmacks. Es klingt beides gut. Ne? Ich habe immer wieder Gigs gesehen mit Amps. Jetzt am Wochenende zum Beispiel haben wir gespielt, am Samstag, da hatte eine Band Helix dabei. Die andere Band hatte einen Engel, aber über so einen Harley-Benton-Endstufe und dann irgendwie abgeschleust mit IRs. Dann hatte ich Tonex und irgendwer anderes hatte auch noch irgendwas anderes, ich glaube Fractal oder so. Ne?
Das volle Programm.
Und es klang jetzt nicht alles irgendwie unbedingt besser oder schlechter.
Ja, also es ist halt Präferenzen. Ne?
Genau.
Also was dann natürlich bei der Standard-Modeling-Technik.
Was inspiriert dich mehr? Ja. Was macht dir mehr Spaß?
Bei der Modeling-Technik ist natürlich irgendwie diese Feinjustierung nochmal anders, als wenn du ein Capture mit einem EQ hast. Meiner Meinung nach ist das gefühlt anders, wenn man da vorgeht.
Ne? Gefühlt ist gut, weil es fühlt sich anders an beim Spielen.
Ja,
das ist zum Beispiel das, was ich bemerkt habe. Es klingt super, aber es fühlt sich für mich persönlich, ne? Haben andere bestimmt eine andere Meinung, fühlt sich irgendwie ein bisschen befremdlicher an.
Ja, das hatte ich damals, als ich das erste Mal so ein Line 6 Amp gespielt habe.
Ja.
Die gab es ja auch, so ein All-in-One Line 6, irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Und dachte so, das ist ja wie so ein Radio.
Ja.
Irgendwie. Das ist doch kein Amp. Da kommt ja nicht das Richtige raus, also das, was ich erwarte, ne? Naja. Wobei es dann später kam auch noch so Experimente mit Röhren, also jetzt nicht im Line 6.
Ja, das war, glaube ich, mit diesem Bogner-Mod, ne? Da war noch so ein Line 6 mit so einer.
Oder der Peavey Viper, den gab es auch mit Tube, eine Tube-Version, wo die halt diese Technik miteinander verbunden haben. Und das fand ich eigentlich schon wieder cool. Ich hatte mal so einen Viper-Tube. Mhm. Ich habe ihn aber irgendwann verkauft, weil er im Detail halt nicht das gemacht hat, was ich mochte. Also musste gehen. Ja,
absolut.
So what? Ja, am Ende kauft man sich eine Röhre und captured die.
Das kann man machen, genau.
Das wäre mein Premium.
Aber ich würde sagen, so das Schlussplädoyer, was ich nur sagen kann, ist, Sound ist ein bisschen auch wie das Instrument spielen. Das muss man lernen. Man muss lernen, damit umzugehen. Genau. Man muss lernen, in welchen Situationen was gut funktioniert. Aber am allerwichtigsten ist immer noch das Spielen natürlich. Da machen wir uns nichts vor. Ne? Kein Sound ersetzt das Spielen.
Ja, und bei Geräten ist es auch die Bedienbarkeit, die darüber entscheidet, ob man das Gerät am Ende benutzt.
Richtig.
Auch wenn es geil klingt. Also, das ist schon ein bisschen traurig mit dem Dimehead, ne? Also.
Ja, also sollten die irgendwann ein Update fahren, dass man am Rechner was machen kann, würde ich wahrscheinlich auch dann wieder switchen, weil die Bedienung halt einfacher ist. Ja. Aber jetzt nehme ich, wenn ich möchte, nehme ich meinen Laptop mit im Proberaum, kann dann hin und her switchen, kann dann vielleicht noch Angleichungen machen, weil wir sind Gitarristen, wir schrauben immer mal rum. Ne? Das mögen wir einfach. Genau wie bei Pedalen. Mal ein bisschen mehr Drive, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr Höhen, ein bisschen besser. Die Ohren sind ja auch jeden Tag anders. Die Räume sind anders. Und das ist dann halt mit bisher, zumindest für mich, mit Tonex wesentlich leichter. Auch das Archivieren von Sounds und.
Ja, und halt diese Parallelbenutzung, Pedal und Plugin und so, das finde ich halt Zucker.
Du, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, immer analoge Pedale davor sind super geil. Ne?
Ja, ach, diese fand ich übrigens jetzt auch mit dem Update nochmal deutlich dynamischer in der Ansprache und in dem, was man mit einem vorgeschalteten Overdrive zum Beispiel in meinem Fall, wie sich der Sound verändert. Und das ist nochmal besser geworden beim Tonex. Also das wäre jetzt so mein Schlusswort. Das ist
ein Ticken geiler, muss ich sagen. Das ist halt, genau, es gibt überall so Vor- und Nachteile. Und ich glaube, da kann man Wochen drüber philosophieren.
Ja. Aber das Üben ersetzt das nicht.
Jetzt auf keinen Fall.
Um unseren Justin auch mal wieder reinzuholen sozusagen. Genau. Üben ersetzt wird nicht durch gute Hardware und so ersetzt.
Nein. Niemals.
Nein.
Niemals. Nein. Und wie gesagt, mittlerweile ist fast jede Unit, die man bekommen kann, hat seinen Wert. Ne?
Sowieso.
Ist nur so gut wie der User selber.
Oh Gott. Ja, ich bin gespannt, ob die Leute schon die Folge über die Modes gehört haben.
Ja, genau.
Da habe ich mal richtig abgekackt. Kommt ja was. Es kommt nicht, das kommt, wir kommen danach, glaube ich.
Ach so, okay. Ja, stimmt, so war das, genau.
Also hört in die Folge rein, wenn ihr hören wollt, wie der Robin absolut sprachlos ist.
Er hat die Modes entdeckt.
Ich habe gestruggelt und ich muss sagen, es hat mich jetzt sehr viel weitergebracht. Also die Modes-Folge auf jeden Fall auch nochmal reinhören.
Unbedingt.
Jetzt habt ihr ganz viel über Gear gehört. Also,
sehr cool.
In diesem Sinne.
Ja, Robin, vielen lieben Dank fürs Podcasten. Ja,
danke, Fabian.
Hat der Justin gefehlt heute.
Ja, aber wir kriegen das manchmal ja auch hin.
Ja, eben.
Ja. Also dann.
Also,
Tschüsseldorf.
Tschüss.